ARD.
Vika und Valeria.
Ja?
Ja, Hanna?
Sagt mir mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Und zwar stellt euch vor, ihr seid in einem Gespräch, und also ein privates Gespräch, und ihr sprecht über Entwicklungen, die negativ sind, also größere Entwicklungen. Jetzt zum Beispiel, dass Dinge teurer werden wegen der Inflation, oder jetzt hier in Russland wäre ein Beispiel der Sanktionsdruck zum Beispiel. Und dann habt ihr aber auch das Gefühl, ihr könnt da ja eh nichts ausrichten, und ihr wollt euch da auch gar nicht so weit eigentlich mit auseinandersetzen, was da die Hintergründe sind und warum das alles so ist. Und dann sagt ihr halt so, naja, so ist es halt, so im Sinne von, die Zeiten sind halt schwer. Wie würdet ihr das sagen?
Okay. Aha, also dieses Gefühl, das ist es mir egal.
Es ist, wie es ist, so ist es jetzt gerade.
So ist es.
Und es ist gerade nicht so gut.
Как есть, так есть.
Что поделаешь?
Okay, ja, könnte man auf jeden Fall ja alles so sagen. Also ist auf jeden Fall richtig. Ich wollte auf was anderes hinaus. Und wenn ich euch jetzt die wörtliche Übersetzung im Deutschen sage, dann wisst ihr es auch sofort. Und zwar ganz wörtlich würde man sagen, die Zeiten sind so, oder die Zeiten sind solche.
Времена такие.
Ich wollte auf Времена такие hinaus, weil Времена такие so ein Satz ist, den ich hier immer wieder höre von Russinnen und Russen. Und das ist ein Satz, der, finde ich, ziemlich symbolisch ist dafür, wie viele Menschen hier auf die Situation blicken und auch auf den Krieg blicken. Und zwar so, dass sie eben natürlich wissen, dass es diesen Krieg gibt, und dass sie natürlich auch spüren, dass das Auswirkungen hat für sie hier. Und gleichzeitig haben ganz viele Leute echt total tief verinnerlicht, dass Politik was ist, wo man sich lieber raushält und wo man sich gar nicht mit beschäftigt. Und es ist ja so, dass der Krieg offiziell gar nicht Krieg genannt werden darf, sondern immer noch militärische Spezialoperation offiziell heißt. Aber auch das sagen viele Leute gar nicht so oft. Und dann geht man lieber mal so auf Nummer sicher und sagt dann halt so, naja, Времена такие, die Zeiten sind halt so.
Wow, direkt schon voll den Input
direkt
gehabt.
Direkt voll rein, ja.
So spannend. Ja.
Hanna, hi, schön, dass du da bist. Времена такие, deswegen reden wir auch darüber. Und deswegen steigen wir auch so direkt in diese Podcast-Folge ein. Ihr habt's gehört, Leute. Wir sind heute mal wieder nicht zu zweit, sondern zu dritt. Welcome bei eurem Podcast Nette Mädchen von Das Ding vom SWR. Hanna ist uns aus Russland, aus Moskau genauer gesagt, zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
Hallo Hanna. Du hast das ja schon grob gesagt. Du bist in Russland und arbeitest da in Moskau als Journalistin, und zwar bei der Deutschen Presseagentur. Viele kennen das vielleicht als ganz kurz gesagt DPA. Steht dann auch immer so überall in den oder unter den Artikeln, die wir so im Netz lesen, DPA. Du schreibst über Russland, über das Leben und die Menschen dort, über Gesetze, Politik, postest auch sehr viele sehr spannende Einblicke auf Instagram aus deinem Alltag in Moskau, in Russland. Und wir wollen heute mit dir so richtig Inside Russland gucken. Vor allem, wie hat sich denn das Leben dort verändert seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine? Du hast ja schon so ein paar Sachen gesagt, aber wir wollen erstmal so ein bisschen was über dich erfahren und deswegen erstmal klären, seit wann bist du denn überhaupt in Russland?
Ich bin in Russland seit Ende 2020, also jetzt ziemlich genau 3 Jahre. Ich bin damals gekommen, da war die Corona-Pandemie noch so auf ihrem Höhepunkt, und das war ein bisschen holpriger Start insofern. Und ich hatte damals so gedacht, so okay, das muss ich jetzt durchstehen und dann wird's besser. Das hat nicht so ganz so funktioniert. Genau, aber ich bin ja seit
3 Jahren dann quasi.
Schon
Was hat dich denn dazu bewegt, nach Russland zu gehen? Also das heißt, du warst vor dem Angriffskrieg da. Hast du Berührungspunkte mit dem Land vorher gehabt? Gab es irgendwie einen Moment, einen Gedanken, wo du gesagt hast, ja, da ziehe ich jetzt hin nach Moskau?
Ja, also ich habe tatsächlich schon seit vielen Jahren eine Beziehung zu Russland. Ich habe immer so ein bisschen mir gewünscht, dass ich das so ganz dicht und kompakt in einer coolen Geschichte mal erklären könnte, wie das kam, und habe es bis heute nicht geschafft, mir so eine coole Geschichte zurechtzulegen. Es war nämlich tatsächlich totaler Zufall, dass ich ursprünglich hier gelandet bin. Ich habe, als ich mit der Schule fertig war, wollte ich ein freiwilliges soziales Jahr machen und habe das dann auch gemacht, und ich wollte das gerne im Ausland machen. Und die Organisation, mit der ich das gemacht habe, die hatte damals auf ihrer Länderliste unter anderem Russland drauf. Und ich hatte gar keinen Bezug zu Russland. Ich war nie da gewesen. Ich hatte keine russischen Freunde, keine russischstämmigen Freunde, keine russlanddeutschen Freunde.
Wow.
Und ich konnte auch kein Wort Russisch. Und die Kombination aus all dem fand ich damals irgendwie ziemlich perfekt, weil ich was ganz anderes mal machen wollte.
Challenge accepted, so nach dem Motto.
Challenge accepted, genau. Und das war ja total zufällig dann eben Russland. Und ich habe dann ein Jahr hier gelebt in der Nähe von St. Petersburg und bin dann irgendwie ja so ein bisschen hier auf Russland hängen geblieben, was auch einfach so ein bisschen daran lag, dass ich dann zwar Russisch konnte, aber immer noch sehr holprig. Und ich hatte dann irgendwie so den Ehrgeiz, okay, ich will die Sprache besser lernen, ich will auch das Land noch besser verstehen. Und ich habe dann Slawistik studiert und ich habe dann während des Studiums noch mal ein Jahr in Russland gelebt, in Novosibirsk, in Sibirien. Und dann war für mich irgendwie relativ schnell klar, weil ich dann neben dem Studium auch schon ein bisschen journalistisch gearbeitet habe, dass eine Auslandskorrespondenz in Russland, dass das so mein absoluter Traumjob wäre, weil das einfach so, ja, diese beiden Bereiche, also Russland, postsowjetischer Raum und Journalismus, miteinander verbindet. Und genau, so bin ich dann hier gelandet und finde Russland einfach ja, aus journalistischer Sicht ein wahnsinnig spannendes Land. Ich finde, es ist ein Land, über das es sehr wichtig ist, gerade jetzt natürlich auch kritisch zu berichten. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man Eindrücke aus dem Land vermittelt, gerade jetzt auch in der Zeit, wo Russland sich durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch so isoliert hat von westlichen Ländern. Und gleichzeitig ist Russland natürlich ein Land, wo viele Leute in Deutschland, die jetzt ja keine russischen Wurzeln haben oder Russlanddeutsche sind, wo die, glaube ich, oft gar nicht so einen Bezug eben haben und wo ich es immer auch wichtig fand, so ein bisschen so Alltagseindrücke zu teilen.
Ich finde das ja alleine schon faszinierend, dass wir hier diesen Raum haben, um mit jemandem zu sprechen, der gerade in Russland vor Ort ist. Ich habe das Gefühl, ja, heute kommt man da nicht so dazu, einfach mal ein Interview aufzuzeichnen mit jemandem, der in Russland lebt, der uns dann auch sowas sagen kann, was du gesagt hast oder was du uns jetzt auch kritisch einordnen wirst. Deswegen ist es so spannend. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir zoomen mal so ein bisschen raus oder rein eher in dein Leben. Du bist in Moskau, in der Metropole. Kannst du da ganz kurz beschreiben, wo lebst du denn da so ungefähr, damit man sich das vorstellen kann? Wo ist das? Moskau ist ja auch groß.
Moskau ist groß, das stimmt. Ich wohne sehr zentral an der Metrostation, die heißt Kiewskaja. Also Kiewer Metrostation, das ist natürlich auch in gewisser Weise jetzt ein bisschen ironisch. Und genau, hier ist unser Büro, insofern bin ich hier. Und ich muss dazu auch vielleicht direkt sagen, dass das eine sehr privilegierte Situation ist und eine sehr privilegierte Lage auch, in der ich hier bin. Also es ist nicht nur Moskau, was eben schon für russische Verhältnisse sehr ja, sehr reich, sehr wohlhabend, sehr gut von der Infrastruktur zum Beispiel aus, sondern es ist nochmal das Zentrum von Moskau. Und insofern ist es aber gerade für mich eben auch wichtig, immer wieder rauszukommen und auch Reisen zu machen und eben auch zu sehen, okay, wie ist es auch in anderen Regionen, weil also Moskau, das sagen auch die RussInnen immer, ist nicht typisch Russland.
Okay. Und zentral zu leben in Moskau heißt, also nur damit ich mir das vorstellen kann, ist das dann immer noch ein Hochhaus, dieses typisch klassische Hochhaus, das was man kennt, so aus Russland mit 10 Etagen.
Es ist ein kleines Aufzug, genau.
Mit so Ledertüren oder so, keine Ahnung was.
Ja, Doppeltüren, also Sicherheitsmaßnahmen, um reinzukommen in sein eigenes Zuhause. Kenne ich ja noch von meinem Opa und meiner Oma, die hatten da immer so eine Doppel- oder dreischichtige Tür mit mehreren Schlössern und Abschließmethoden. Das war Wahnsinn.
Stimmt. Ja, tatsächlich. Also es ist ein Hochhaus. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, wir haben 12 Stockwerke. Also ein verhältnismäßig kleines Hochhaus für Moskauer Verhältnisse. Und genau, wir haben natürlich, wie eigentlich alle russischen großen Häuser, auch dieses Türcode-System. Also ganz unten an der Eingangstür. Ne? Also nicht die zu meiner Wohnung, sondern die zu meinem Haus. Die für deutsche Leute, die jetzt keinen Bezug haben, erstmal mega verwirrend sind, weil man keine Klingelschilder hat, also keine Namen unten stehen, sondern man hat halt so ein kleines, wie sagt man, ja, so wie so ein Schildchen oder also so eine Tafel, wo Nummern drauf sind, also von 1 bis 9, und jede Wohnung hat einen Türcode. Und man muss den Türcode kennen von der Wohnung, zu der man will. Das muss man halt vorher irgendwie erfragen. Wow. Und dann muss man diesen Türcode eingeben und dann drückt man auf so ein Schlüsselsymbol. Und dann klingelt es oben in der Wohnung. Und dann kann die Person eben oben dann eben auf den Türknopf klingen. Dann kommt man rein oder man muss den Code kennen. Eins von beiden. Aber man kann auf jeden Fall nicht einfach hingehen und sich denken, ah, okay, meine Freundin Vika wohnt dort und dort in dem Haus und ich gehe da jetzt hin und wenn ich im Hauseingang stehe, dann ist die Sache geritzt, dann komme ich rein. Sondern nee, du musst dann schon auch den Türcode kennen.
Aber wie ist das denn mit, wir haben gerade kurz vor der Aufnahme über Lieferungen gesprochen, weil ich warte gerade so auf ein paar Lieferungen. Wenn da jetzt ein Name gar nicht draufsteht, wie kommt denn die Post zu dir nach Hause oder Päckchen?
Ja, also bei Briefen ist es tatsächlich also einfach relativ einfach. Da schreibt man dann einfach die Wohnungsnummer drauf. Also die muss dann halt der Absender oder die Absenderin kennen. Und dann haben wir auch einfach Briefkästen und dann wird das eben in den Briefkasten mit der Wohnungsnummer geschmissen. Und bei größeren Sendungen ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Also was nicht verbreitet ist hier, ist, dass man ein Päckchen bestellt und wenn man dann nicht zu Hause ist, dann nimmt das der Nachbar oder die Nachbarin entgegen. Und es ist dann so, dass man entweder halt zu Hause sein muss. Das ist aber so ein bisschen tricky, weil viele Kuriere auch gerne mal viel früher oder viel später kommen, weil Moskau halt so riesig ist und weil es so viel Staus gibt und weil die das selber oft nicht so planen können. Oder man muss das gleich nicht zu sich nach Hause bestellen, sondern in einen Punkt Vydatche, also Ausgabepunkt heißt das. Und das sind so, ja, wie so kleine Mini-Lagerstätten, die sind über die Stadt verteilt. Und da kann man das hinbestellen und wenn das dann da ist, geht man dahin und dann holt man das ab.
Okay, alles ja, klar. Spannend.
Ja, ist aber auch wieder was, wo man sagen muss, hier bei mir funktioniert das super. Ich habe so einen Punkt Vydatche direkt um die Ecke. Das ist natürlich mega komfortabel. Aber es ist auch wieder Zentrum von Moskau. Also wenn man jetzt irgendwo, ich weiß es
sieht
nicht,
anders aus, weiter außerhalb.
Genau, im Vorort von Wolgograd ist, dann schätze ich, könnte es schwieriger werden.
Über solche Reisen, beziehungsweise vielleicht auch mal das ein oder andere Gespräch, das du führst, wenn du auf solche Reisen gehst, darüber möchten wir mit dir auch noch sprechen. Aber erstmal möchten wir mit dir anfangen mit der großen Frage der Woche, weil die haben wir hier immer bei uns im Podcast. Die eine zentrale Frage, die wir versuchen mit, entweder zusammen oder mit unseren Gästen zu ergründen. Und unsere Frage der Woche an dich, liebe Hanna, ist, wie hat sich denn dein Leben in Russland seit Beginn des Angriffskrieges verändert? Du hast jetzt auch schon so ein paar Alltagseinblicke gegeben. Vielleicht können wir da auch anfangen. Also vielleicht gibt es ja schon kleine Dinge in deinem Alltag, die sich total verändert haben. Ob jetzt schleichend oder total direkt auf einmal.
Boah, es hat sich total viel verändert. Also in meinem privaten Leben ist vielleicht so die einschneidendste Veränderung dass ich viel isolierter bin seit Beginn des groß angelegten Krieges von Russland gegen die Ukraine von meiner Familie und meinen Freundinnen in Deutschland, weil es gibt ja keine Direktflüge mehr seit Kriegsbeginn. Und dementsprechend ist es viel teurer und viel aufwendiger geworden, jetzt von Russland nach Deutschland zu fliegen. Das geht nur noch über Drittstaaten wie die Türkei oder Armenien oder Georgien. Und das ist auf jeden Fall eine große Veränderung gewesen. Was wir hier auch noch sehr gespürt haben, ist die Auswirkung der Finanzsanktionen, die gegen Russland verhängt wurden. Da war es einfach so, dass relativ schnell nach Kriegsbeginn unsere westlichen Bankkarten hier nicht mehr funktioniert haben. Und das war dann tatsächlich auch so, dass ich wenige Wochen nach Kriegsbeginn hier saß und meine Visa-Karte ging nicht mehr. Und ich hatte so ein bisschen Bargeld abgehoben, aber gar nicht so viel. Und dann kam ich an das Geld auf meinem Konto nicht mehr ran. Das war tatsächlich ziemlich spooky. Das hat sich mittlerweile alles geregelt und ich habe ein russisches Konto, eine russische Karte. Aber das war am Anfang auf jeden Fall alles nicht so einfach. Was sich noch verändert hat, ist, dass einige russische Freundinnen und Bekannte weggezogen sind, also ins Exil gegangen sind, geflohen sind, zum Teil vor der Mobilisierung im vergangenen Jahr, also gerade Männer im wehrfähigen Alter oder eben ihre Partnerinnen. Und ja, ich glaube, eine letzte Sache noch, die ich immer wieder merke, die sich verändert hat und die ich belastend fand, gerade am Anfang und immer wieder auch noch so ein bisschen finde, ist, dass ich gemerkt habe, dass im Leben hier für mich so eine gewisse Leichtigkeit einfach verloren gegangen ist. Also, dass ich gerade in den ersten Wochen nach dem großflächigen Einmarsch Russlands in die Ukraine gemerkt habe, dass ich das ganz schwierig fand, irgendwelche schönen Dinge zu machen, ob das jetzt einfach ins Kino gehen war oder ins Café gehen oder einen Spaziergang an der Moskwa machen und das auch schön zu finden und auch anzuerkennen, dass auch in dieser schrecklichen Zeit es natürlich Orte gibt in dieser Stadt und in diesem Land und die schön sind und Dinge, die mir Spaß machen. Das hat sich ja gerade am Anfang oft sehr unangemessen angefühlt, weil ich so dachte, so boah, ey, ich in der Ukraine sterben jetzt jeden Tag Menschen und ich berichte da auch jeden Tag drüber und dann laufe ich hier so an der Moskwa, also das ist der Fluss in Moskau, lang und finde das schön. Das war irgendwie ganz schräg und manchmal ist es das immer noch.
Du beschreibst jetzt schon sehr viele Situationen, die du auch teilweise auf Instagram in Worte fasst. Und du hast gerade auch schon so ein bisschen erzählt, auch dieses Gefühl, sich in ein Café zu setzen, da einen Kaffee zu trinken. Das hast du auch so grob mal auf Instagram beschrieben, dass du mit einem Kaffeebecher einer großen bekannten Kaffeekette in Moskau rumstandest und dich gefragt hast, was geht hier eigentlich ab? Ne? So eine Situation, also eine der Situationen, die du gerade beschrieben hast, oder?
Das war auch ganz am Anfang, ja, tatsächlich. Das war hier das Hipster-Café bei mir um die Ecke, wo ich dann war. Ich glaube, das war 6 Tage nach dem großen Einmarsch in die Ukraine. Und ich war tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal bei Tageslicht wieder draußen, weil wir so viel gearbeitet haben die ersten Tage. Und dann bin ich dahin und habe mir so einen Coffee to go geholt, weil das so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist, Coffee to go. Und dann war das so ein Pappbecher und dann stand da so drauf, Всё в твоих руках, also alles liegt in deiner Hand. Und ich dachte mir so, OMG,
okay,
was ist hier los?
Ja, wie in einem falschen Film so ein bisschen.
Ja.
Ja. Du hast ja vorhin jetzt auch gesagt, dass viele deiner Freunde und Bekannten das Land verlassen haben. Wie schaut dein Umfeld jetzt aus? Also sprichst du viel mit Menschen, die aus Moskau kommen? Sind das vielleicht auch deutsche Journalisten und Journalistinnen? Wer ist jetzt gerade so in deinem Umfeld? Und ist da überhaupt noch jemand, der irgendwie dir nahe steht?
Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr viel Kontakt zu meinen JournalistenkollegInnen, also gerade auch den internationalen. Wir sind auf jeden Fall auch, ich würde sagen, noch mal enger zusammengewachsen in dieser Zeit. Ich habe aber weiter auch russische FreundInnen und Bekannte hier. Es sind ein paar weg, das ist richtig, aber es sind auch noch welche da. es ist so, dass jetzt in meinem privaten Bekanntenkreis und in meinem Freundeskreis, da sind tatsächlich keine Menschen, die den Krieg unterstützen oder irgendwie gutheißen, sondern da sind alle dagegen. Und in manchen Gesprächen ist das mehr Thema, in manchen weniger. Das hängt auch immer so ein bisschen von der Person ab. Aber es sind auf jeden Fall alle dagegen. Und es ist mir immer auch total wichtig, darauf hinzuweisen, dass es die Leute noch gibt hier, die dagegen sind und dass die zum Teil sogar auch sich noch gegen den Krieg engagieren in ganz verschiedener Form, einfach weil das so gefährlich geworden ist, weil das so mutig ist, das zu machen. Deswegen, ja, auch in meiner journalistischen Arbeit versuche ich immer so auf die hinzuweisen und gleichzeitig muss man sagen, dass das nicht die Mehrheit ist.
Okay, auch darüber möchten wir mit dir definitiv noch genauer sprechen, wie viele Menschen das in deiner Wahrnehmung vielleicht auch sind, die und wie politisch das dann vielleicht auch manchmal wird. Vorher, du hast jetzt auch schon so den Mut angesprochen, gerade so, du arbeitest ja auch als Journalistin und wir hören auch immer wieder die Berichte, dass gerade Menschen, die in Russland sind, journalistisch arbeiten, regierungskritisch arbeiten, dass die ja da im schlimmsten Fall hinter Gitter kommen, sage ich mal, ins Gefängnis kommen, Strafen bekommen. Du sagst es aber ja, haben wir jetzt gerade auch schon bei diesem Podcast mehrmals gehört und benutzt auch das Wort Angriffskrieg. Das ist ja auch etwas, was am Anfang sehr schwierig war, offiziell ja immer noch nicht, soweit ich weiß, erlaubt ist eigentlich. Wie geht's dir so mit deiner Arbeit in Russland? Also wie stehst du dem gegenüber? Hast du da manchmal Respekt vor? Gab es da vielleicht sogar schon mal irgendwie Situationen, wo es brenzlig wurde oder so für dich?
Also Respekt habe ich auf jeden Fall. Ich habe immer wieder auch Anspannung. Also gerade wenn Dinge passieren, die in irgendeiner Form Auswirkungen für uns haben oder wo wir die Auswirkungen noch nicht so genau kennen. Also am Anfang des Krieges zum Beispiel wurde ein Gesetz erlassen, was gegen vermeintliche Diskreditierung der russischen Armee vorgeht und das unter irre hohe Strafen stellt und was aber im Prinzip eigentlich vor allem jetzt angewandt wird, um Kriegskritik jeder Art zu unterbinden. Das war auf jeden Fall was wir uns natürlich sehr genau angeschaut haben, nicht nur ich, sondern auch alle anderen KollegInnen hier. Oder als der Putschversuch von Jewgeni Prigozhin war dieses Jahr, das war natürlich auch ein angespannter Tag. Oder als wir hier Drohnenangriffe hatten in Moskau wiederholt, ein Ort, wo immer mal wieder Drohnen eingeschlagen sind, ist hier 1 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Also das war schon sehr nah. Insofern, Anspannung ist da. Aber keine Angst. Also wir sind hier, wie gesagt, auch sehr eng vernetzt mit den anderen KollegInnen. Und immer, wenn irgendwas Größeres passiert oder auch unabhängig davon, schließen wir uns immer mal zusammen und besprechen die Lage und gucken für uns, okay, wie schätzen wir die Risiken ein? Wie schätzen wir die Lage ein? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das immer aufmerksam so zu monitoren. Aber Stand jetzt, bin ich hier und ich bin natürlich auch freiwillig hier und ich erachte das in gewisser Form auch als Privileg, wenn man so sagen kann, dass ich hier bin, weil andere KollegInnen das nicht mehr sind. Auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass es schon KollegInnen gab, die ausgewiesen wurden oder deren Akkreditierungen nicht verlängert wurden. Und gerade russische KollegInnen, also von unabhängigen, kritischen russischen Medien, die haben es super schwer bis unmöglich, hier zu arbeiten. Also viele Medien wurden ja entweder blockiert oder sogar zu unerwünschten Organisationen erklärt und oder haben auf den Druck der Behörden hin halt ihre Arbeit eingestellt und ganz viele russische KollegInnen sind dann eben auch ins Ausland, ins Exil gegangen. Also für die ist das wirklich eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation.
Dann kommen wir doch mal wieder zu den Menschen, denen du begegnest. Wir finden das ja immer so ein bisschen, wir haben hier, glaube ich, seit Anbeginn des Angriffskrieges versucht zu verstehen, was sind die Gedanken, was geht in den Menschen vor, wie kann es so und so laufen, wieso kann es nicht so und so laufen. Wir haben das sehr, sehr viel auch hier irgendwie diskutiert am Anfang und sind natürlich von hier so ein bisschen, ja, zu keinem richtigen Ergebnis, zu keiner Antwort gekommen. Und deswegen durch dich vielleicht mal die Frage, wie nimmst du denn die Menschen wahr, die dir begegnen? So im Alltag, reden sie über den Krieg, vermeiden sie das Thema immer noch? Wird da offener gesprochen mittlerweile darüber? Es ist ja jetzt auch schon seit über einem Jahr immer noch Thema. Oder wird das immer mehr ausgeblendet? Wie nimmst du das wahr?
Es ist natürlich total unterschiedlich und ich habe ja auch schon gesagt, dass jetzt so in meinem Freundeskreis es die Gespräche über den Krieg und auch die kritischen Gespräche über den Krieg durchaus gibt. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen rauszoome und insgesamt so gucke, mit was für Leuten ich so spreche und wie die Atmosphäre ist hier in Moskau, aber auch in anderen Städten, dann ist die Situation in gewisser Weise so ein bisschen paradox. Also auf der einen Seite ist der Krieg natürlich total präsent, alleine schon durch die Auswirkungen, die er auch auf die russische Gesellschaft hat. Also ob das jetzt natürlich die Mobilisierung ist, die im letzten Jahr von Putin angeordnet wurde, wo circa 300.000 Männer ins Militär eingezogen wurden. Oder ob das eben Gesetze sind, die jetzt erlassen wurden seit Kriegsbeginn. Oder ob das Drohnenangriffe sind, die auch russische Städte treffen. Oder ob das der Beschuss ist in russischen Gebieten, die unweit von der ukrainischen Grenze liegen. Man muss dazu immer ganz klar sagen, dass die Schäden und die Opferzahlen, die diese Angriffe auf russischer Seite, also auf russischem Staatsgebiet, dann verursachen, dass die in keinem Verhältnis stehen zu den wirklich schlimmen Kriegsfolgen in der Ukraine. Das ist, finde ich, immer schon wichtig zu betonen. Aber nichtsdestotrotz, also es gibt Beschuss auf russischem Staatsgebiet. Also der Krieg gerade für die Menschen eben im Grenzgebiet ist total präsent. Also all das ist da. Und gleichzeitig hat man ganz oft das Gefühl, dass der Krieg für ganz viele Menschen gefühlt super weit weg ist. Also es ist was, wo echt wenig drüber gesprochen wird, erst recht nicht im öffentlichen Raum, wenn dann eher so hinter verschlossener Tür. Ihr kennt bestimmt und ganz viele ZuhörerInnen bestimmt auch diesen Begriff Kuchone Rasgavore, also Küchengespräche.
Ja, ne, Kuchen Rasgavore.
Kuchen, ja, ja, Betonung ist immer noch bis heute manchmal so ein bisschen tricky bei mir. Es ist nicht meine Muttersprache, genau.
Die ist auch bei mir tricky und es ist meine Muttersprache, also von daher.
Es ist auch einfach tricky. Das ist wirklich ein objektiver Fakt. Betonung im Russischen ist tricky. Genau, aber genau, also diese Küchengespräche, das bedeutet, ist so, ne, so ein Begriff, der beschreiben soll, dass man eben politisch heikle Gespräche wirklich nur im ganz geschützten privaten Raum zu Hause führt. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, was sich total auch jetzt wieder beobachten lässt. Genau, also da würde ich sagen, ist wirklich dafür, dass der Krieg jetzt schon so lange geht und dadurch, dass die Auswirkungen auf die russische Gesellschaft so massiv sind, ist das immer wieder erstaunlich, wie sehr sich Leute davor innerlich zurückziehen. Ist sicherlich aber auch was, was hier in Moskau nochmal ein bisschen stärker ist als in anderen Regionen, weil beispielsweise bei der Mobilisierung war das so, dass innerhalb von Russland nicht gleichmäßig ins Militär eingezogen wurde. Also Menschen in Regionen irgendwo in der Provinz oder in Regionen, wo viele Menschen leben, die keine ethnischen RussInnen sind, da wurde wurden viel mehr Männer eingezogen, also beispielsweise auch in Dagestan im Kaukasus. Da hat das die Menschen natürlich auch nochmal viel unmittelbarer betroffen, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und da haben wir zum Teil dann auch andere Reaktionen gesehen aus der Bevölkerung.
Und du reist ja quer durch Russland und du kriegst eben diese verschiedenen Reaktionen ja auch irgendwie mit, auch wenn es zwischen den Zeilen vielleicht manchmal passiert oder vielleicht sehr überraschend und plötzlich unerwartet passiert. Da haben wir auch was entdeckt bei dir auf Instagram, weil da hast du auch eine Situation beschrieben. Du sitzt in einem russischen Zug und bist von Wolgograd nach Moskau unterwegs und hast ein Ehepaar getroffen. Erzähl mal, wie hat das Gespräch angefangen und wie hat das aufgehört?
Ja, also das war tatsächlich ein Gespräch, wo nichts zwischen den Zeilen war, sondern alles gerade raus. Genau, das war auf jeden Fall auch ein Gespräch aus der Kategorie Kriegsbefürwortung. Das war ein Ehepaar, die waren so Mitte, Ende 50, würde ich schätzen. Und ich saß mit denen eben im Coupé. Das ist so das Schlafabteil, in dem man eben ist. Von Wolgograd nach Moskau fährt man roundabout 18 Stunden. Also wir waren da auch wirklich zusammen.
Sehr eng. Sehr eng, wow. Sehr lange. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Sehr eng, ja. Sehr lange. Genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Und wir kamen recht schnell ins Gespräch. Und ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass das Leute sind, die die Politik des Kremls in jeder Hinsicht total begeistert mittragen. Also das ist auch was, was ich in der Form nicht so oft erlebe, ehrlich gesagt. Also ich erlebe ganz oft, dass Leute sich eben sehr zurückhaltend äußern oder gar nicht äußern zum Krieg. Und wenn man dann nachfragt, dann sagen sie halt so, da, это все печально, это все страшно. Also ja, das ist traurig, das ist schrecklich. Aber irgendwie haben wir schon recht und der Krieg muss jetzt sein und die das schon irgendwie unterstützen, aber nicht so ganz offen raus. Naja, und dieses Ehepaar war da ganz anders. Die waren sehr offen raus und die haben dann eben gleich von Anfang an schon auch so ganz dolle Verschwörungserzählungen ausgepackt, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg gar nicht angefangen hätte, sondern das wären die Angelsachsen gewesen, die damals irgendwie sich schon und die Amerikaner, die sich damals schon verschworen hätten. Also das war ganz wild.
Abstruse Verschwörungstheorien.
Ja. Genau, ganz abstrus. Und wir kamen dann irgendwann tatsächlich auf das Thema Ukraine, weil sie dann auch erfahren haben, dass ich eben Journalistin bin. Und gerade der Mann fand das dann irgendwie auch spannend und gleichzeitig, glaube ich, wollte er mich so ein bisschen provozieren. Und dann hat er so ein paar Fragen gestellt und dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass er nicht nur diesen Krieg gut findet und unterstützt, sondern dass er tatsächlich die Auffassung vertritt, dass die Ukraine kein souveräner Staat sei. Also, dass es einfach kein Land gäbe namens Ukraine. Mhm. Und an dem Punkt haben wir das Gespräch dann tatsächlich auch abgebrochen. Und das war aber auf jeden Fall so ein Gespräch, wo ich auch noch mal gemerkt habe, so okay, ja, wenn Leute wirklich einen gewissen Grad überschritten haben, wo die das alles unterstützen und wo die auch Propagandanarrative nicht nur glauben, sondern auch wirklich schon als vermeintliche Wahrheiten einfach so als, ne, als angebliche Fakten schon für sich so bewerten, dann kann man tatsächlich mit denen auch gar nicht mehr sprechen.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, wenn du in solche, das war jetzt vielleicht eine sehr extreme Situation, aus der du vielleicht auch gar nicht so mega einfach raus konntest, aber wenn sowas vielleicht auch anderweitig passiert, stellst du dich solchen Gesprächen oder wie gehst du damit um? Also sagst du jetzt, okay, ganz ehrlich, let's do it, lasst uns darüber diskutieren, oder sagst du, nee, manchmal muss ich auch irgendwie sagen, tschüss, an dieser Stelle geht's eben nicht weiter.
Also bei dem Mann habe ich dann tatsächlich an dem Punkt gesagt, tschüss, beziehungsweise das war natürlich nur so mittelgut möglich, weil wir ja im gleichen Abteil waren, aber ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt schlafen auf meine obere Pritsche.
Ja.
Grundsätzlich, natürlich höre ich mir das an, was die Leute sagen, und ganz oft gehe ich da jetzt auch gar nicht in Diskussionen, weil ich das auch gar nicht als meine Aufgabe sehe, sondern ich höre mir halt an, was die Leute sagen, und das ist für mich ja einfach auch journalistisch total wichtig, das zu tun. Ich merke, dass es mir halt total hilft, wenn ich dann später in irgendeiner Form darüber schreibe und dann so das Gefühl habe, okay, auch Gespräche und auch Eindrücke, die erstmal echt hart sind, aus denen kann ich dann irgendwie was Produktives machen, was journalistisch Produktives, und das hat dann irgendwie einen Mehrwert gehabt und andere Leute haben davon vielleicht irgendwie eine Form von Erkenntnisgewinn. Genau, das ist natürlich was auch einen Vorteil ist, den ich habe, den viele andere Leute hier nicht haben. Was natürlich auch bei mir, was mich unterscheidet, auch von gerade vielen russischen Menschen, ist eben auch, dass ich hier zum Beispiel keine Familie habe. Also es gibt ja viele Menschen und auch in meinem Bekanntenkreis sind einige, die gegen den Krieg sind. Und dann ist aber ihre Mutter entweder für den Krieg oder zumindest stellt sie das nicht in Frage. Und das sind ganz belastende Situationen oft für die Leute, weil das eben ja auch ein Thema ist. Da kann man ja auch keinen Kompromiss finden oder so.
Nee, das ist ja auch ein Thema, warum sich aktuell so viele Familien zerstreiten oder mit Freunden und Familie brechen. Und bei mir ist das so, jetzt wo du Familie ansprichst, ich habe auch Familie in Russland, zum Beispiel in Krasnodar oder auch viele Bekannte in Pskov, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von St. Petersburg. Und da habe ich auch, also immer das Gefühl, dass dieses Thema verschwiegen wird. Also sie sprechen einfach gar nicht darüber. Es ist besser, über ein anderes Thema zu reden, was gar nicht damit zu tun hat, als ansatzweise den Angriffskrieg anzusprechen. Oder sie sprechen auch noch nicht mal so über diese aktuelle Situation, die jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger für sie geworden ist. Ne? Also Sanktionen oder, weiß ich nicht, mein Onkel arbeitet in einer Autowerkstatt-Firma, die hat er selbst irgendwie aufgebaut und eigentlich sind das Werkteile oder Werkzeuge von deutschen Autos. Und es ist so, der kriegt das ja alles gar nicht mehr nach Russland geliefert. Aber nicht mal darüber redet. Er beschwert sich auch gar nicht. Und da fühle ich mich dann auch immer sehr, sehr machtlos, weil ich keine Informationen aus ihnen rauskriegen kann und nichts, also so ein reines oberflächliches Gespräch am Ende. Warum denkst du, sagen die meisten nichts? Gar nichts?
Es hat ganz unterschiedliche Gründe, denke ich. Also es gibt natürlich Menschen, die Angst haben und das ist ja auch verständlich. Also es gibt einfach gerade seit Kriegsbeginn wahnsinnig harte Gesetze, die eben jede Form von Kriegskritik eigentlich unter Strafe stellen. Dann ist sicherlich ein großer Punkt die Propaganda. Also, dass gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel das Staatsfernsehen anmacht, dass einfach dieser Krieg ganz klar als was Notwendiges benannt wird, als was, wofür angeblich der kollektive Westen, so wird das ja immer gesagt, verantwortlich wäre, dass die NATO Russland bedroht hätte und so weiter und so fort. Und wo es gar keine kritischen Meinungen gibt. Und jetzt ist es halt so, dass das Staatsfernsehen für viele Menschen tatsächlich die Hauptinformationsquelle ist. Gerade für die Leute, die jetzt in ländlicheren, provinzielleren Gegenden leben oder für ältere Leute. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist, beziehungsweise das ist auch was eben ja, ExpertInnen sagen, mit denen ich mich eben auch natürlich für Interviews treffe, dass so ein imperialistisches Gedankengut in Russland und in der russischen Gesellschaft einfach sehr tief verwurzelt ist. Also, dass es für viele Leute wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, dass Russland groß und stark ist und in der Welt gefürchtet wird, also eine militärische Stärke, und dass sie das durchaus okay finden, dass man sein Nachbarland angreift, wenn eigene Interessen gefährdet sind.
Was ich ja dann daran immer so ein bisschen absurd finde, ist, dass wenn man rausgeht aus diesen großen Städten und sich anschaut, wie sonst so vielleicht auch, oder auch einfach aus dem Zentrum, darüber haben wir auch schon mal ganz kurz geredet, dann ist dieser große Machtgedanke, den sieht man dann irgendwie nicht mehr so im Alltag. Und deswegen finde ich das dann ganz spannend zu hören, dass man sich dann daran vielleicht irgendwie, ja, klammert vielleicht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist.
Voll. Also ich hatte vor nicht so langer Zeit ein Interview mit Lev Gutkov. Das ist ein bekannter russischer Soziologe, der hier für ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut arbeitet. Also er ist der wissenschaftliche Leiter. Der eben auch gesagt hat, also seine These ist, dass ein Hauptgrund, warum so viele Menschen diesen Krieg in irgendeiner Form mittragen, ist, dass sie eben Angst haben davor, dass sie so ein kollektives Identitätsgefühl verlieren könnten, dass eben Russland groß und stark und wichtig ist und dass sie über dieses Gefühl oder mit diesem Gefühl auch viel kompensieren, was eigentlich gar nicht so gut läuft und dass sie damit auch kompensieren, dass ihr Lebensstandard oft ganz, ganz niedrig ist.
Ganz am Anfang hast du ja auch gesagt, du hast zum Beispiel auch von den Drohnenangriffen mitbekommen, die nicht zu weit weg von dir waren. Das heißt, hier und da durch solche Aktionen merkt man, der Angriffskrieg ist schon auch in Russland präsent, vielleicht aber ja auch durch andere Arten und Weisen. Ich denke da zum Beispiel an Bilder, wo man patriotische Symbole sieht, wo man das Z überall draufgepflastert sieht, Flaggen, Plakate von gefallenen Soldaten, natürlich von gefallenen russischen Soldaten. Wie hast du denn die Veränderung in dem letzten Jahr mitbekommen? Gibt es da immer mehr dazu?
Also es gibt auf jeden Fall schon viel Sichtbarkeit Patriotismus in unterschiedlicher Form, so gerade auch im öffentlichen Raum. Also es gibt hier in Moskau zum Beispiel überall so Plakate, wo dann Soldaten drauf sind. Dann steht da drauf, Prisaidin Jaisak Svaim, also schließ dich den Deinigen an. Und das ist ein Aufruf, ins Militär einzutreten. Oder es gibt Gebäude, an die dann so ganz groß so ein Z angestrahlt ist, also dieses Unterstützungssymbol eben für den Krieg. Es gibt auch Zs, die an Bussen kleben und an Autos und so weiter und so fort. Es gibt auch Leute, die sich so ein Z-Aufkleber auf ihr privates Auto pappen oder die sich ein Z-Aufnäher an ihrem T-Shirt tragen. Das gibt es auf jeden Fall und das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Es ist jetzt nicht die riesige Mehrheit, würde ich sagen, die so total euphorisch Kriegssymbolik zur Schau trägt. Aber was ich schon ganz viel wahrnehme, ist, dass ganz viele Leute sich ja als PatriotInnen bezeichnen und eben auch patriotisch in einem sehr unkritischen, unreflektierten Sinne sind. Also ich habe nicht so selten tatsächlich gehört von Leuten den Satz so von wegen, ich finde natürlich Krieg schlecht und Krieg ist immer schlimm, aber natürlich bin ich für mein Vaterland. Dass selbst wenn sie für sich sagen, okay, eigentlich will ich diesen Krieg gar nicht und nicht mal die Ziele unterstütze ich. Aber im Zweifelsfall bin ich für Russland, weil das ist mein Heimatland. Das ist eine Einstellung, die ich immer wieder höre.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass es ja doch die Leute gibt, die trotzdem protestieren auf ihre Art und Weise, soweit es möglich ist. Wie viele solcher Proteste oder vielleicht auch Gesten, wenn es auch nur Gesten sind oder generell so Situationen, wo Menschen sich irgendwie positionieren, wie viel begegnet dir da so im Alltag?
Nicht viel. Also es ist vor allem auch immer weniger geworden. Also gerade in den ersten Kriegstagen gab es schon Proteste hier in Moskau zum Beispiel. Das war viel auch von jüngeren Leuten getragen, die dann eben auf die Straßen gegangen sind und dann auch Niet Vajne, also Nein zum Krieg, hier gerufen haben. Die wurden ziemlich schnell dann unterdrückt von der Polizei. Also so große Proteste haben wir eigentlich gar nicht mehr. Es gab dann noch mal landesweit bisschen kleiner, aber schon noch wahrnehmbare Protestaktionen nach Beginn der Mobilisierung im letzten Herbst, wo gerade auch in Regionen wie Dagestan, die besonders betroffen waren von dieser Mobilisierung, wo dann schon auch wieder Menschen auf die Straße gegangen sind. Also das waren damals auch vor allem Frauen. Das hatte den einen Grund, dass es eben um ihre Männer ging und zum anderen aber auch den Grund, dass es damals immer wieder Fälle gab, wo Männer, die protestieren gegangen sind, dann festgenommen wurden und dann auf der Polizeistelle eine Pavieska, also ein Einberufungsbefehl in die Hand gedrückt bekommen haben. Also irgendwie auch eine sehr perfide Strategie. Und insofern waren das sehr weibliche Proteste damals. Und mittlerweile gibt es das ganz selten. Was es noch gibt, immer wieder, sind so kleine Widerstandsaktionen, sage ich mal, die man dann so an einzelnen Orten beobachten kann. Ich habe eine Stelle hier in meiner Nachbarschaft, das ist ein Mini-Parkanlage quasi. Und da steht ein Denkmal für eine ukrainische Nationaldichterin, also das steht da schon ganz lange, für Lesja Ukrainka. Und das haben Leute relativ bald nach Kriegsbeginn so ein bisschen zu so einem inoffiziellen Gedenkort für Opfer in der Ukraine gemacht und haben dann da angefangen, nach einem besonders schlimmen Angriff, das war damals, ich glaube, in Dnipropetrovsk, Blumen hinzulegen und Kuscheltiere hinzulegen und eben vor allem auch an die getöteten ukrainischen Kinder zu erinnern. Das wurde dann super schnell weggeräumt. Da kam dann auch die Polizei. Es wurden Leute auch wirklich festgenommen, die da einfach Blumen hinlegen wollten. So Sachen gibt es auch an anderen Orten. Und jetzt ist es so, dass es jetzt so einen großen Blumenhaufen gab seitdem nicht mehr. Aber es kommen immer mal wieder Leute, oft auch nachts oder wenn halt gerade niemand da ist, und kommen so hin und legen da halt dann eine Blume hin oder ich habe tatsächlich mal jemanden getroffen, der war dann gerade dabei, da eine gelbe und eine blaue Kerze, also in den Nationalfarben der Ukraine, da anzuzünden. Den hatte ich dann eben auch angesprochen, wir kamen ins Gespräch. Sowas gibt's immer mal wieder, aber ja, im sehr Kleinen oft.
So selten auch. Mhm. Neben dem Krieg gegen die Ukraine gibt es noch ein weiteres Thema, das wir uns ganz kurz anschauen wollen, weil das werde ich auch immer wieder von ja random Kolleginnen und Kollegen irgendwie gefragt, wie ist es denn da eigentlich in Russland mit Queerfeindlichkeit? Und das ist ja ein Thema, was Menschen da sehr viel Leid bringt. In Russland werden queerfeindliche Gesetze einfach immer härter. Die Menschen haben immer mehr Angst um ihre Existenz. Jetzt wird es wahrscheinlich noch viel schwerer für die queere Community, als es sowieso schon ist, weil es gab ja jetzt die Meldung, dass die Community ja quasi verboten werden soll. Was genau passiert da gerade?
Ja, also queere Menschen hatten es in Russland schon sehr lange, sehr schwer und auch sehr lange schon vor dem 24. Februar 2022 und seitdem ist es halt einfach nochmal viel krasser geworden. Es gab recht lange schon ein Gesetz, was gesagt hat, dass sogenannte LGBT-Propaganda, also übersetzt heißt das eigentlich so viel wie jegliche positive Darstellung von queeren Inhalten, dass das eben verboten war, wenn man es verbreitet hat unter Kindern und Jugendlichen, die jünger waren als 18 Jahre. Und dann gab es vor ein paar Monaten eine Verschärfung von diesem Gesetz und da wurde dann diese Altersgrenze rausgenommen. Also von da an war dann das Verbreiten von queeren Inhalten, ob jetzt in Filmen oder in Büchern oder wo auch immer, war dann eben strafbar, egal in welcher Altersgruppe. Ja, und jetzt gibt es eben diese neue Regelung, die mittlerweile eben auch beschlossen ist und die eben sagt, dass die LGBTQ+ Bewegung, nennen sie das hier, was auch immer damit jetzt genau gemeint sein soll, dass diese Gruppe jetzt eben als extremistisch eingestuft worden ist.
Weiß man, was das jetzt konkret bedeuten soll für queere Menschen, für ihr Leben?
Nee, also so ganz konkret, was es jetzt bedeuten wird dann für die einzelnen Menschen, ist momentan noch relativ schwer abschätzbar und es ist ja jetzt dann tatsächlich so, dass zumindest eben laut dieser Regelung es nicht mehr notwendig ist, dass man irgendwelche queeren Inhalte verbreitet, um sich strafbar zu machen, sondern dass man im Endeffekt als queerer Mensch sich durch seine bloße Existenz strafbar machen kann. Und das ist natürlich mega krass, was man sicherlich jetzt schon sagen kann, was eine Folge sein wird von dieser Einstufung, ist, dass es eben nochmal ein riesiges zusätzliches Stigma ist, was auf diese queere Community eben jetzt nochmal aufgedrückt wird. Ich meine, extremistisch, ne, das klingt ja einfach total krass und total gefährlich und irgendwie furchteinflößend, schon fast so ein bisschen wie terroristisch oder so. Und das ist sicherlich auch gewollt, dass dieser Begriff eben bei vielen Menschen in Russland außerhalb der queeren Community eben total negative Gefühle auslöst, auch Hass auslöst.
Und insofern macht das jetzt halt ja vielen queeren Leuten verständlicherweise richtig, richtig große Angst.
Was ich mich noch frage, gibt es denn überhaupt sowas wie, also es ist schwierig zu sagen, aber sowas wie Safer Spaces für queere Menschen, gibt es da irgendwelche Bars, Clubs, wo man hingehen kann oder gibt es sowas gar nicht?
Ja, es gibt Safe Spaces beziehungsweise Safer Spaces und man muss aber wirklich dieses Safer in ganz, ganz fette Anführungszeichen packen, weil diese Orte, ob das jetzt Bars sind oder Nachtclubs, weil die einfach trotzdem echt großen Gefahren ausgesetzt sind. Man nie weiß, wie lange sie noch existieren können und weil sie auch immer weniger werden. Was es gibt hier in Moskau, sind Orte, die jetzt nicht so explizit als queere Orte irgendwie deklariert werden. Also einfach so Cafés oder Buchläden oder so. Und wo aber dann klar ist, wenn man dann da ist, dass die queer-friendly sind. Also ob das jetzt dann eben so ist, einfach durch die Leute, die dann da arbeiten oder durch Plakate, die da hängen oder durch die Bücherauswahl oder so. Also das gibt's schon und da kenne ich auch ein paar. Aber ja, das wird weniger und die muss man kennen, diese Orte. Und es ist natürlich auch ja, nichts im Vergleich zu Orten und Räumen, die queere Menschen in anderen Ländern haben. Das ist ganz klar. Und was auch klar ist, ist, dass das auch so ein bisschen in gewisser Weise ein Moskauer Ding ist, beziehungsweise halt ein Großstadtding. Und dass ja, queere Menschen in ganz vielen anderen Regionen in Russland sowas überhaupt nicht haben.
Ich kann an dieser Stelle vielleicht eine kleine Watch-Tipp in die Shownotes hauen. Und zwar gibt's von Arte eine Folge, Inside Russia heißt sie. Da geht's genau an einer Stelle um genau so einen Nachtclub, wo es Drag-Shows gibt auf den Bühnen. Und da werden auch die Menschen befragt. Und die sprechen da aber auch sehr so. Also die sprechen da auch ganz, finde ich, spannend drüber, weil die nehmen sich gar nicht so wahr als queer und sagen, dass es eher so eine Kunstaufführung ist und wer zum Beispiel dann in so einem Outfit auf die Straße geht, der ist dann halt auch einfach selbst schuld und das irgendwie tangiert sie das alles überhaupt nicht. Also auch eine sehr spannende Perspektive, wie man damit umgehen kann oder wie einige Menschen damit gerade umgehen, ist das einfach sehr von sich zu distanzieren auf eine Art. Genau, also falls es euch interessiert, alle, die jetzt zuhören und sich das vielleicht auch nochmal genauer anschauen wollen, hau ich mal in die Shownotes. Gut, dann haben wir hier noch so eine Rubrik, wenn wir jetzt schon beim Internet sind. Die heißt Jetzt Talk, alles, was uns so im Internet begegnet. Wir haben uns so ganz grundsätzlich gefragt, wie gehen denn die Menschen in Russland aktuell so ins Netz, ins Internet und auf welchen Plattformen sind sie unterwegs? Also am Anfang hieß es ja noch, es wird alles gesperrt. Ich weiß aber durch einige Menschen aus Russland, dass es da doch hier und da Schlupflöcher gibt und Telegram zum Beispiel ganz bekannt ist. Aber was ist denn so mit so
VPN-Zugänge?
Genau, VPN-Zugänge. Wie sind denn die Leute da gerade so unterwegs?
Ja, VPN-Zugang ist das Stichwort. Also VPN-Zugang, also das ist ja eine technische Möglichkeit, mit der man eben Blockaden umgehen kann. Und das ist was geworden, was zumindest jetzt eben in Moskau oder in anderen großen Städten und gerade auch unter jüngeren Leuten einfach total wichtig geworden ist seit Kriegsbeginn. Jeder hat einen VPN-Zugang. Manche haben kostenlose Anbieter, die funktionieren dann manchmal nicht so gut, dann muss man das wieder wechseln. Oder sie haben halt Bezahlversionen, das ist natürlich auch ein Privileg, wenn man sich das leisten kann. Aber jeder hat einen VPN-Zugang, weil man ohne VPN-Zugang die sozialen Medien gar nicht mehr nutzen kann. Also Telegram ist eine Ausnahme, das kann man auch so erreichen. Aber Instagram ist blockiert, Facebook ist blockiert. TikTok ist spielt nur noch Inhalte aus Russland beziehungsweise auf Russisch aus, wenn man eben das nicht umgeht. Und auch ganz viele kritische, unabhängige Medien, die gibt es noch. aber die gibt es nur noch online und die sind halt auch blockiert. Und deswegen hat, ja, also in meinem Bekanntenkreis jeder VPN. Das ist aber auch was, was sicherlich ein bisschen ein Großstadtphänomen und auch ein Moskauer Phänomen ist. Also wenn man jetzt irgendwo in die Dörfer geht, wo es zum Teil eh schon auch mit Internetverbindung schwierig ist, dann haben da sicherlich auch ganz viele Leute erst recht kein VPN. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder so im Hinterkopf behalten, dass einfach super viele Menschen hier echt einfach nur den Fernseher haben und das ist dann ja Staatsfernsehen.
Die erste Quelle immer. Was ich mich frage, gab es da nicht dieses russische Instagram, Rosgram oder so? Wird das benutzt? Was ist das? Wo ist das?
Oh, warte mal. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, was du meinst, aber ehrlich gesagt, ich weiß auf Anhieb gar nicht mehr, was da draus geworden ist.
Okay, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so richtig.
Ja, also ob das jemals dann wirklich richtig fertig wurde. Also was es auf jeden Fall ja gibt, ist RuTube. Also das russische YouTube. Ist aber auch nur so bedingt ein Erfolg, würde ich sagen. Nee, ja, aber bei Instagram ist es tatsächlich so, also das ist super wichtig für viele junge Russinnen und Russen, gerade so eben im urbanen Raum. Und das wird auch weiter genutzt, weil eben dann jeder und jede VPN hat. Und wenn ich mir jetzt so angucke in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch irgendwie, weiß ich nicht, so mein Tanzstudio und so, die machen alles weiter auf Instagram und gehen einfach ganz selbstverständlich davon aus, dass eben jeder VPN hat. Und das hat dann irgendwie auch jeder VPN. Manchmal, das wie gesagt, gibt es so kleine Ausfälle, aber dann...
Ja. Das ist so absurd. Ein Land blockiert alle Social-Media-Kanäle und trotzdem benutzen es alle. Es ist irgendwie, das muss man erstmal auch verstehen.
Ja, weil das natürlich
dass
aber
das
ja
so
auch
möglich
was
ist.
Ja, weil das natürlich aber auch was ist, was ja jetzt nicht nur junge Leute zum Spaß konsumieren, sondern was ja auch für viele Unternehmen eine wichtige Plattform ist. Und als das dann blockiert wurde, waren die natürlich auch so ja, hey, das ist nicht so cool.
Also werden denn so Posts oder generell Handys manchmal so stichprobenartig oder so, ich weiß, das war am Anfang mal so der Fall, kontrolliert, eingesammelt, gibt es da Momente? Ich stelle mir mal vor, wenn ich jetzt nach Russland reisen würde, dass man mein Handy irgendwie erstmal durchsuchen würde. Ist das Realität?
Also jetzt, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ständig irgendwo kontrolliert wird und dann sein Handy zeigen muss oder so. Es gab aber durchaus schon Fälle, wo Leute denunziert wurden von Mitmenschen, weil die halt gesehen haben, dass sie zum Beispiel im Bus oder so irgendwie was aufhatten auf ihrem Handy, was irgendwie ja in irgendeiner Form gegen den Krieg war zum Beispiel. Dass so Fälle gab es. Es gibt, glaube ich, auch gar nicht so wenige Menschen, die dann so einen zweiten Display haben. Also ne, man kann sich das ja quasi einrichten, dass man quasi so ein Fake-Display hat, dass wenn man dann irgendwie, wenn man dann irgendwie so sein Handy öffnet, dass das dann halt gar nicht alles anzeigt, was da wirklich drauf ist.
Spannend.
Aber im Großen und Ganzen, also jetzt zumindest in meinem direkten Umfeld, nutzen erstmal alle alles relativ entspannt. Was es aber schon immer wieder gibt, ist dann Verunsicherung. Wenn zum Beispiel vor ein paar Monaten wurde Medusa, das ist ein ganz bekanntes, unabhängiges Nachrichtenportal, was mittlerweile, also was schon lange blockiert ist und mittlerweile zur unerwünschten Organisation eingestuft wurde. Und als sie das wurden, also als sie so eingestuft wurden, da war dann eben die große Frage, okay, was kann mit Menschen passieren, die Inhalte teilen? Also kann ihnen das zum Verhängnis werden, dass sie dann den Beitrag von Medusa repostet haben? Also das sind Themen, die dann die Leute schon bewegen. Also die Leute, die sich eben mit diesen Inhalten auseinandersetzen und wo dann auch immer wieder Verunsicherung da ist natürlich.
Gibt es auch etwas, wo man sagen würde, selbst wenn die Leute jetzt Instagram und was auch immer benutzen, ja, also gibt es da Hemmungen, was zu posten? Wahrscheinlich auch dann so politische Inhalte oder ist es dann trotzdem, man macht es dann wie gewohnt? Oder gibt es auch etwas, was du vielleicht, wo du sagst, das würdest du vielleicht eher jetzt nicht posten?
Also was ich nie poste, ist meine persönliche Bewertung der Lage und der Ereignisse hier. Also was ich halt mache, auch gerade auf Instagram, ist, dass ich Alltagseindrücke aufschreibe, dass ich viel einfach Gespräche wiedergebe mit Menschen, die ich hier treffe, und dann einfach in der Hoffnung, dass diese Situationen so ein bisschen für sich sprechen. Ist, was jetzt das Social-Media-Verhalten von meinen FreundInnen oder Bekannten oder eben grundsätzlich Menschen hier in Russland angeht, würde ich sagen, es ist sehr selten, dass Leute jetzt wirklich explizit was Politisches posten, was kritisch ist. Das ist auch total klar, weil einfach ganz viele Leute schon genau für sowas festgenommen oder sogar verurteilt wurden. Also wenn man sich jetzt die Prozesse anguckt, auch die zum Teil hier gegen Kreml-KritikerInnen laufen, dann sind das nicht selten Social-Media-Beiträge gewesen, die den Menschen zum Verhängnis wurden. Mhm. Insofern sind die Leute da schon sehr vorsichtig.
Das klingt alles, ja, ich weiß nicht, wenn ich das höre, und da bin ich geboren und aufgewachsen, das klingt alles sehr bedrückend und klingt irgendwie nach einer düsteren Zukunft für Russland. Das kann man natürlich jetzt so heute nicht sagen, wie es jetzt in 10 Jahren sein wird. Das ist irgendwie alles nicht klar, wie es weitergeht. Aber wie sieht denn deine Zukunft erstmal aus? Bleibst du in Russland?
Ja, also Stand jetzt erstmal bleibe ich in Russland. Und was dann irgendwann danach kommt, ich weiß es noch nicht.
Ja, und wie ist denn da so dein Blick in Russlands Zukunft?
Oh, es ist total schwierig zu sagen, und es ist eine Frage, die ich auch meinen InterviewpartnerInnen so ganz oft stelle, was so ihre Hoffnungen sind und so. Mhm. Und die sagen halt eigentlich alle immer, ja klar, es ist total schwer vorhersehbar, was dann irgendwann kommt, und momentan ist auch wirklich kein Ende absehbar. Was alle so eigentlich gemeinsam haben, ist, dass sie sagen, dass sich unter Wladimir Putin nichts mehr ändern wird. Also, dass es keine Aussicht darauf gibt, dass hier eine große Veränderung eintritt, solange er Präsident ist. Was dann kommen wird, wenn er es irgendwann nicht mehr ist, darüber gibt es ganz unterschiedliche Prognosen. Es gibt ExpertInnen, die sagen, es könnte dann noch repressiver werden. Es gibt andere, die sich da hoffnungsvoller äußern. Aber was eigentlich, ja, was alle so gemeinsam haben, ist, dass sie sagen, solange Wladimir Putin Präsident von Russland ist, wird sich die Situation nicht ändern.
Ja, und das Wichtigste ist, was sehr viele hoffen, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Weil, das ist etwas, was natürlich nicht zu vergleichen ist mit der Situation, die gerade in Russland ist, ne? Weil wir reden auch gerade so ein bisschen darüber, dass da die Zukunft sehr düster ist. Aber wenn man jetzt in die Ukraine schaut und da jeden Tag Menschen sterben immer noch, weil russische Raketen in die Städte eintreffen, hast du ja auch schon alles gesagt. Das ist natürlich nochmal, kann man nicht miteinander vergleichen, nochmal eine andere Nummer.
Ja, Hanna, vielen Dank schon mal für die ganzen Eindrücke, die du geteilt hast. Das ist super, super wertvoll für uns auch. Und ich hoffe ganz viele, die zuhören, dass sie sich das jetzt alles so ein bisschen besser vorstellen können. Wir verlinken deinen Account. Das heißt, wenn ihr jetzt noch mehr Alltagsbeobachtungen von Hanna euch durchlesen wollt, wenn ihr hier fertig seid mit dem Podcast, dann geht da gerne auf das Profil. Kleine Follow-Empfehlung auch von mir an dieser Stelle.
Von mir natürlich auch.
Oh, dankeschön. Wir haben viel gelernt.
Willkommen an alle neuen Follower. Schon mal vorab.
Ich glaube, wir hätten auch theoretisch noch 1000 andere Fragen, aber irgendwann müssen wir hier wie immer unseren Podcast-Sack zumachen, den imaginären. Und den machen wir in der Regel zu mit einer Rubrik. Das ist entweder, je nachdem, was es so gibt, den Aberglauben der Woche oder die Poccia der Woche, also die Post der Woche, die wir so bekommen. In deinem Fall haben wir uns gedacht, du sitzt ja an der Quelle. Aberglauben der Woche wäre wahrscheinlich noch ein bisschen besser, weil du, ich kann mir vorstellen, den einen oder anderen vielleicht hier und da mal mitbekommst. Und jetzt würde mich auch interessieren, weil bestimmt, ich weiß gar nicht, ob du das von vorher so kanntest oder wusstest, dass das da so aktiv gelebt wird oder ob dir das so klar war, aber mich würde mal interessieren, so generell Aberglauben in Russland, wie viele begegnen dir da so?
Oh, so unfassbar viele. Ich bin immer noch nach einigen Jahren mega fasziniert. Ich muss dazu auch sagen, dass ich selber eigentlich gar nicht abergläubisch bin. Aber,
ja.
Ich habe mich in der Hinsicht hier wirklich richtig vorbildlich sozialisiert, würde ich mal behaupten. Und habe einfach voll viele Aberglauben mit übernommen und lebt die jetzt auch richtig mit Herzblut aus. Also glaube mein liebster,
zum Beispiel?
Ja genau, also mein liebster Aberglauben ist, glaube ich, in die Reise reinsitzen.
Also Sidit na Dorozhke, oder?
Ja, Sidit na Dorozhke, genau. Finde ich richtig cool. Also das funktioniert ja so, dass man, wenn man irgendeine Form von Reise antritt, ich glaube, die muss nicht mal besonders groß und besonders lang sein.
Nö, 2 Tage,
Wochenende. Hauptsache, man hat einen Koffer, glaube ich, oder eine Tasche oder sowas dabei.
Und ja, dann, genau.
Genau. Und wenn man diese Bedingungen erfüllt hat, dann, bevor man eben rausgeht aus der Wohnung oder aus dem Haus, setzt man sich einmal hin. Und ja, atmet mal so durch und sammelt sich so ein bisschen und im besten Fall erinnert man sich vielleicht auch an Dinge, die man noch vergessen hat. Insofern mag ich den Aberglauben vielleicht deswegen auch ganz gerne. Und dann, wenn man das alles so durch hat, dann sagt man Sporgum, also mit Gott, und dann steht man auf und dann geht man.
Ja, das ist sehr schön.
Cool. Den Zusatz Sporgum kannte ich tatsächlich. Ich wusste nur immer, man sitzt.
Mein Opa.
Ach, wirklich?
Genau.
Das gibt es auch ohne Sporgum.
Ja, es gibt manchmal einfach nur auf dem Koffer sitzen oder kurz sich auf eine Bank hinsetzen, kurz innehalten, wir reisen, verreisen jetzt und dann einfach los. Und keiner sagt was, die ganze Familie geht einfach raus.
Okay, also ich habe das hier immer so ganz ganz streng mit Sporgum gemacht. Okay, das ist gut zu wissen, dass man das gar nicht muss. Nee, genau, also den finde ich richtig klasse. Ich habe aber auch so ein paar andere einfach voll integriert in meinen Alltag. Also so der absolute Klassiker natürlich, dass man keine gerade Zahl an Blumen in einen Strauß packt, wenn man nicht zu einer Beerdigung geht. Das ist jetzt wirklich so ein Must-Do. Oder ich klopfe auch ständig auf Holz.
Oder auf Kopf. Dreimal, nicht vergessen.
Genau, dreimal.
Das kann ich auch nicht abstellen. Ja.
Das, wenn man das einmal drin hat, ne?
Nee, es ist schwierig, dann drin. Irgendwann sowas rauszubekommen.
Da kommt man nicht mehr raus, bestimmt.
Nee.
Und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass ich nie auslerne, was russischen Aberglauben angeht. Also immer wieder, wenn ich denke, so okay, ich glaube, jetzt habe ich so das Repertoire zusammen, dann kommt wieder irgendjemand und sagt, nu ette schnell sie adierlat. Also das darf man doch so nicht machen. Und ich denke so, hä, warum? Und dann kommt schon wieder irgend sowas.
Und jetzt noch ein einziger Aberglaube und vielleicht kannst du den sogar sofort anwenden, weil meine Mama sagt immer, wenn du irgendwas das erste Mal machst, darfst du dir was wünschen. Und du warst das erste Mal bei uns im Podcast.
Oder den kannte ich auch noch nicht, aber der ist ja voll schön.
Und du darfst dir dann einfach was wünschen. Zum Beispiel letztens hat es kurz geschneit in diesem Jahr das erste Mal. Und dann habe ich das irgendwie so in der Gruppe gesagt, geil, ich wünsche mir jetzt was. Wie, du darfst dir was wünschen? Ja, es schneit, ihr dürft euch was wünschen, das erste Mal in diesem Jahr. Und alle so diese komplette deutsche Gruppe so, okay, wir wünschen uns jetzt was, so gar nicht gecheckt. Ja,
süß,
genau.
Den kannte ich auch.
Also du
nicht.
Darfst dir was wünschen.
Wie groß darf der Wunsch denn sein?
Egal.
Ah, und ich wünsche das für mich in mir drin.
Du wünschst das für dich, du darfst es aber nicht sagen. Es
wie
ist nur für dich.
Wie immer.
Okay.
Man darf sowas nie verraten.
Genau.
Bloß nicht.
Okay.
Leute, wenn ihr jetzt noch irgendwie einen Gedanken habt, nettemädchen@dasding.de ist die Mailadresse, an die ihr euch wenden könnt. Und am Ende, liebe Hanna, wenn wir uns verabschieden, sagen wir immer...
Kurz, und nicht vergessen... unseren Podcast bitte bewerten. Also gebt uns am besten 5 Sternchen auf da, wo Sternchen gibt, auf welcher Plattform ihr auch immer seid. Schreibt uns gerne was Gutes und wir freuen uns wirklich auf jedes einzelne schöne Feedback.
Nur die schönen. Nein, Quatsch. Auch das konstruktive, schlechte, Leute. Alles. Wir möchten alles hören. Am Ende sagen wir immer, so wie unsere Eltern, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mitbekommen hast oder auch dir so begegnet, wenn sich Menschen verabschieden wollen, vielleicht auch so am Telefon, ganz oft sagt man dann 1000-mal paka, 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 okay, dabei, paka, 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 und dann kommt es so 100-mal und dann redet man vielleicht nochmal und dann sagt man paka, paka.
Darf ich auch was sagen.
Und deswegen... Liebe Hanna, dabei. Paka, paka.
Paka, paka.
Tschüss.
Paka, paka.
Paka.
Paka. Okay.